Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Dann herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast, Linda. Vielen Dank, dass du das mit mir machst, dass du dir zu so später Stunde nochmal Zeit für mich nimmst und mit mir über die Revolution des Schulsystems redest. freut mich sehr, dass wir das einmal machen. Warum Revolution oder warum revolutionierst du das Schulsystem, Linda? Was steckt da dahinter? Wie kommst du dazu?
Ja, also erstmal danke, dass ich heute hier dabei sein darf.
Gerne.
Wie ich dazu komme, ist eigentlich für mich eine ganz klare Sache. Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und habe gerade während, ja, ich will das Wort gar nicht aussprechen, aber in den letzten Jahren ist ja in diesem Land viel passiert, sagen wir mal so. Und egal, wie man dazu steht, kann ich, glaube ich, sagen, dass eine Sache ganz klar ist, die Kinder haben sehr darunter gelitten in der Zeit, ja. Ja, und ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich hole meine Kinder jetzt raus da aus dem System, weil ich meinen Schutzauftrag für meine Kinder, die Verantwortung in meiner Rolle als Mutter sehr ernst nehme, um da einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Habe dann meine Kinder auch, wie gesagt, aus dem System rausgeholt und dann war halt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich bin ja selbst Diplompädagogin, arbeite unheimlich gern auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen und bin dann damals einfach auf die Idee gekommen, eigentlich aus der Not heraus, kann man so sagen. Heute weiß ich, es musste so sein, es ist mein Weg. Und habe gesagt, ich könnte eine eigene Schule.
Okay, also das heißt, oder dann lass uns nochmal, bevor ich da nochmal drauf einsteige, auf deine Schule, weil das ist natürlich das, was mich brennend interessiert, aber was war es dann, was war am Ende des Tages ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich hole meine Kids raus aus dem Schulsystem?
Da sind ganz viele Dinge gelaufen, die meiner Meinung nach nicht richtig waren. Also Beispiel, so. Die Kinder, die Maske tragen, durften dann auf einmal nicht mehr mit den Kindern spielen, die keine Maske tragen. Und dann ging es los. Bist du geimpft, bist du nicht geimpft. Emotionale Erpressungen, die gelaufen sind. Du ziehst keine Maske an, du gefährdest deine Großeltern damit, du gefährdest andere Menschen damit. Und einem Kind sowas zu indoktrinieren, ist für mich die höchste Form der emotionalen Gewalt. Und aus diesem Gewaltfeld wollte ich meine Kinder einfach rausholen. Ja.
Okay.
Ich will auch gar nicht sagen, also ich weiß, dass das bei den Erwachsenen, die sowas geäußert haben damals, auch ganz viel die eigene Angst war, ganz viel Unsicherheit. Und das war ja eh so eine ganz verrückte Zeit, wo keiner wirklich wusste, was passiert hier gerade? Was machen wir hier gerade überhaupt? Was ist richtig, was ist falsch? Dieser Wertekodex war auf einmal völlig aufgelöst und verschoben. Ja. Und ich habe für mich einfach ganz klar erkannt, dass das, was da passiert, meinen Kindern überhaupt nicht gut tut. Ich auch nicht möchte, dass meine Kinder emotional erpresst werden und diese Unsicherheit einfach spüren, weil sie sollen einfach Kind sein dürfen. Und ja, genau deswegen habe ich dann irgendwann für mich diese Entscheidung getroffen.
Okay, und du bist dann ins Homeschooling gegangen sozusagen und hast es alleine durchgezogen?
Ich habe es alleine durchgezogen. Ich bin alleinerziehend mit meinen beiden Kindern. Muss aber sagen, dass ich da die Unterstützung und auch den Zuspruch von meinem Ex-Mann hatte, also dem Vater meiner Kinder. Der natürlich dann auch, wir haben das gemeinsame Sorgerecht, ja. Wir haben dann drüber gesprochen und er hat dann auch gesagt, er unterstützt mich dabei und war mir zu der Zeit tatsächlich auch eine große Hilfe, weil, darf ja eins nicht vergessen, ich habe ja immer noch, bin Unternehmerin, ich muss ja auch arbeiten. Okay. Und so eine Entscheidung zu treffen, war natürlich auch, war ja nicht einfach, weil man dann von außen auch ganz viel, ja, negative Kommentare vom Umfeld bekommen hat und wie kannst du das machen und die armen Kinder und so weiter und so fort. Ich habe es aber einfach gespürt, dass es für uns der richtige Weg ist. Mein Ex-Mann ist den Weg mitgegangen und deswegen war das für uns einfach passend.
Top. Ja, ich glaube, da ist Deutschland auch nochmal ein anderes Land, weil da das Homeschooling in der Form so nicht existiert. Also ich habe lustigerweise erst vor kurzem mit dem Lukas gesprochen, dem seine Eltern haben ihn und seinen Bruder gehomeschoolt. Also er wurde gehomeschoolt und er ist jetzt inzwischen, wir haben gar nicht über das Alter gesprochen, aber er dürfte so in meinem Alter sein, schätze ich, vielleicht ein bisschen jünger. Und der hat mir ganz viele Vorteile des Homeschoolings auch genannt, die ich so gar nicht auf der Kappe hatte. Also so Dinge wie, also die größte Kritik am Homeschooling ist ja oft, dass die Kinder dann einfach dieses Soziale, dieses Zwischenmenschliche, dass das dann verloren geht und so weiter. Und er sagt halt zum Beispiel, dadurch, dass er erst mit 15 auf eine weiterführende Schule, also auf eine Schule aus dem Schulsystem, so sage ich es jetzt einfach mal, auf eine Schule aus dem Schulsystem gegangen ist, musste er lernen, wie Socializen so richtig geht. Also wie funktioniert Freunde finden? Und hat festgestellt, dass ganz viele, die ihr Leben lang sozusagen immer mit den gleichen Leuten abgehangen haben, als die dann irgendwann raus sind aus diesem Schulsystem, die standen wie vor einer Wand irgendwie, weil die gar nicht wussten, ja, okay, wie funktioniert das jetzt? Wie lerne ich jetzt neue Leute kennen? Und er hat sich dann schon relativ früh damit beschäftigt, wie das überhaupt funktioniert, neue Leute kennenzulernen. Also so ein Beispiel, das er genannt hat, und auch eigenständiges Lernen und so weiter und so fort, also ein paar Vorteile tatsächlich genannt. Und worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, in Deutschland ist das einfach, du hast ja immer Angst vor dem, was du nicht kennst. Und deshalb ist das, glaube ich, in dem Fall das Gleiche mit dem Homeschooling. Wir kennen es halt einfach nicht. Und bei den Amis ist es zum Beispiel relativ normal, gerade in den ländlichen Gegenden dann einfach gehomeschoolt zu werden.
Ja, also auch das ist natürlich, es hat ja alles im Leben immer zwei Seiten. Und dieser Aspekt, den sehe ich auch, den habe ich auch gesehen. Also klar, ne, wenn man sich dafür entscheidet, irgendwie dieses Homeschooling zu gehen, seine Kinder selbst zu beschulen, dann sind da mehrere Aspekte, auf die man schauen muss. Punkt Nummer eins, ich bin Mutter und keine Lehrerin, ganz klar. Ne, wenn du anfängst, deine eigenen Kinder zu beschulen, kommst du immer an Grenzen. Ja, so, das ist das eine. Das zweite ist das Thema mit den sozialen Kontakten. Ich meine, klar, haben wir natürlich in der Zeit uns weiterhin mit Freunden auch getroffen, um zu gucken, dass die Kinder natürlich auch Gleichaltrige haben zum Spielen und so weiter. Und es war mir ja von Anfang an klar, dass das jetzt nur eine Übergangslösung ist. Deswegen ja eben auch die Idee, eine eigene Schule zu gründen, um einfach wieder Kinder miteinander zu vereinen. Ja. Auf Dauer würde ich sie jetzt nicht komplett zu Hause lassen. Das hätte ich, glaube ich, auch einfach, ich hätte es nicht schaffen können. Also meine Kapazitäten wären dafür gar nicht da gewesen. Und für die Kinder wäre es, glaube ich, auch nichts gewesen. Muss ich einfach ganz klar so sagen. Ja, es ist so.
Ich glaube, da muss man auch richtig, richtig Bock drauf haben. Also ja. Ich glaube, da müssen viele Dinge passen, damit das auch gut funktioniert. Ich habe mit meiner Freundin auch kurz drüber geredet. Und sie hat auch gesagt, auf gar keinen Fall.
Ja.
Weil es schon ein krasser Aufwand ist. Ja, das glaube ich. Ja. Okay, also das heißt, für dich war dann sozusagen die logische Schlussfolgerung, herzugehen und zu sagen, weißt du was, wenn ich sie jetzt schon rausgeholt habe aus dem Schulsystem, dann mache ich es gleich richtig, weil du bist ja, wie du gerade schon in so einem Nebensatz erwähnt hast, auch Unternehmerin. Du machst ja auch schon was in die Richtung, oder? Mhm, also wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Ich habe einen Bildungsträger, also wir sind staatlich anerkannter Bildungsträger und wir bieten deutschlandweit Maßnahmen an für Menschen, die im Arbeitslosengeldbezug sind oder Bürgergeldbezug sind, und die integrieren wir dann wieder in Arbeit sozusagen. Das ist unser Arbeitsauftrag, ja. Das ist so mein Hauptbusiness, habe aber in der Vergangenheit auch schon ein paar andere Firmen aufgebaut. Und nebenher mache ich auch noch ein bisschen was mit Immobilien. Also ich besitze so ein paar Immobilien, die ich dann kaufe, renoviere, verkaufe. Also ja, alles so ein bisschen, womit man Geld verdienen kann.
Wollte gerade sagen, was man halt so macht. Okay, ja, nicht schlecht, aber sehr gut. Okay, und jetzt holst du sozusagen in dein Portfolio, ist es ja dann eigentlich letztens gar nicht, das ist eigentlich eher so ein Herzensprojekt, so nehme ich es zumindest wahr, wenn ich dir auf Social Media folge. Das nicht nur die Immobilienschule, sondern natürlich auch alles, was drumherum passiert. Wie stellst du dir das vor? Also wie sieht dein Konzept aus? Was machst du anders? Weil du sagst ja, also auf der Homepage beziehungsweise in Social Media steht ja auch, wir revolutionieren das Schulsystem. Was ist revolutionär? Was macht ihr anders?
Ja, eigentlich machen wir alles anders. Also es fängt schon mal da an, dass bei uns der Unterricht nicht um 8 Uhr beginnt, sondern um 9. Will ich dir auch erklären, warum. Der Mensch ist die einzige Spezies, die seine Kinder weckt. Das gibt's in der Natur eigentlich gar nicht. Ja, dieses natürliche Aufwachen, das haben wir irgendwann verlernt. Und ich habe eine Sache beobachtet. Also man muss ja dazu sagen, ich kenne ja auch die andere Seite. Ne? Ich war ja selbst jahrelang angestellt und kenne ja diesen Alltagswahnsinn, der bei den meisten Familien abläuft. Den habe ich ja selbst gelebt und habe ja gemerkt, wie krank es mich macht und wie schlimm das auch für meine Kinder ist. So, der Unterricht beginnt bei uns um 9. Warum? Dass man morgens dieses stressige, um 6 Uhr klingelt der Wecker. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob du um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufstehst. Ja.
Ja.
Das macht schon sehr viel aus, diese eine Stunde. So, und wenn du,
ich glaube, das kann jeder Zuhörer bestätigen.
Ja, ist so. So. Wenn du morgens um 6 deine Kinder schon aus dem Bett schmeißen musst oder um 6:30 und dann gestresst im Kampf mit der Uhrzeit zu sein, dass man ja pünktlich um 8 Uhr da ankommt. Mit der Energie startest du in den Tag. Ja, dreimal darfst du raten, wie der ganze Tag dann weiterläuft. Genau so, ja. Und ich fand es unheimlich schlimm, morgens immer schon die Kinder zu stressen. Beeilt euch, macht jetzt, zieht euch an, los jetzt. Wir müssen pünktlich da sein. Fand ich ganz schlimm. Also habe ich entschieden, wir machen von 8 Uhr bis 9 Uhr ein offenes Ankommen. Die Kinder oder beziehungsweise die Familie entscheidet selbst, komme ich um 8, komme ich um 8.23 Uhr, komme ich um 8.45 Uhr, völlig egal. Ab von 8 bis 9 Uhr ist ein offenes Ankommen. Da ist eine pädagogische Fachkraft hier im Haus und macht mit den Kindern einfach ruhig. Ja? Die Kinder können dann erstmal sich austauschen mit ihren Freunden, weil das ist ja auch wieder die nächste Sache. Die Kinder kommen um 8 in der Schule an, in der staatlichen Schule, und dann geht sofort der Unterricht los. Sie kommen an, sind aber eigentlich noch fast im Schlaf, sehen dann ihre Freunde, wollen dann gleich erstmal ein bisschen sich mitteilen, was erzählen, dürfen sie aber nicht, weil es geht ja sofort dann der Unterricht los und jetzt hast du nicht mal was gescheit gefrühstückt und du musst aber sofort konzentriert sein und da zuhören. Das ist unnatürlich und ungesund. Genau, deswegen haben wir bei uns einfach diese erste Stunde von 8 bis 9, wo wir ein offenes Ankommen haben, wo man auch mal in Ruhe mal was frühstücken kann. Ja, dann ganz wichtig, auch was bei uns grundsätzlich anders ist, die Umgebung. Schau dir die Schulgebäude an, die wir da draußen haben. Ja, wer hat denn da Lust, den ganzen Tag in so einem Betongebäude da zu sitzen? Das ist für mich keine Umgebung für ein Kind, um freudvoll was lernen zu können. Du kannst das Leben nicht von, also du kannst das Lernen nicht vom Leben trennen, ist meiner Meinung nach. Und wenn du dann in so einem Betongebäude gehst, wo du den ganzen Tag stupide da sitzt, dich nicht bewegen sollst und vorne auf eine Tafel schauen sollst und irgendwelchen Theorieunterricht reingepresst bekommen sollst, ja, ist halt schwierig. So, das heißt, die Umgebung ist auch sehr wichtig. Ich habe hier einen ganz schönen alten Bauernhof gekauft. Wir haben hier ganz, ganz viel Platz für die Kinder. Das sind 6.500 Quadratmeter, davon 5.000 Quadratmeter nur Garten. Ja, also es gibt ja diese Waldkindergärten, die übrigens vor ein paar Jahren, ja, als das Ganze angefangen hat, keine Ahnung, vor 15 Jahren, war es auch total verrufen, wo die Leute dann auch gesagt haben, wie soll das funktionieren? Die armen Kinder, den ganzen Tag draußen, die erfrieren doch, die werden krank, das kann doch alles gar nicht so funktionieren. Aber Statistiken und Studien beweisen, dass es sehr wohl funktioniert. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, genau, warum macht man das denn nicht einfach weiter in der Grundschule? Wieso können die Kinder denn nicht in der Grundschule weiterhin draußen sein und draußen lernen? Das ist doch möglich, ja? Das hat es ja im Kindergarten auch schon bewiesen. Genau, also ist unser Konzept eben auch, dass die Kinder ganz viel draußen den Unterricht machen. Wir haben natürlich auch ein Klassenzimmer, ganz klar. Aber es ist ein bewegtes Klassenzimmer und die Kinder sind ganz viel draußen. Wir haben Tiere hinten auf dem Hof. Wir haben einen eigenen Acker, wo Obst und Gemüse angebaut wird. Wir haben vorne einen Hofladen, wo das Obst und Gemüse, was die Kinder selbst angebaut haben, vorne im Hofladen verkauft wird. Und so lernen die Kinder dann die Mathematik. So werden die Kinder dann praxisnah in die Mathematik eingeführt. Also ich habe jetzt versucht, in meinem Schulsystem bis ins letzte Detail alles so praktisch wie möglich den Kindern beizubringen. Also Theorie auch, ja, aber dass sie ganz viel praxisnahes Lernen haben. Weil so lernt man es halt einfach am besten, mit lebendigen Erfahrungen.
Wenn du jetzt sagst, so das Klassenzimmer, das ist variabel, also mal drin, mal draußen. Was drin abläuft, das kennen wir alle, das kann ich mir, glaube ich, einigermaßen vorstellen, wobei wir auch da vielleicht noch kurz zu sprechen kommen können, ob ihr da oder beziehungsweise was ihr da vielleicht auch anders macht. Was mich jetzt besonders interessiert ist, wenn du sagst, die Kids lernen draußen, kenne ich jetzt so gar nicht. Was heißt die lernen draußen? Also ich habe gerade, damit du einfach meine Vorstellung vielleicht kennst, ich habe gerade im Kopf, ihr habt einen 5000 Quadratmeter großen Garten, da kann man Gemüse anbauen und so weiter. Ja, da kann man Dinge aussehen, man kann Unkraut jäten und so weiter und so fort. Also lernt da so ein bisschen, wie funktioniert Pflanzenwachstum, der Kreislauf und so weiter und so fort. Also das genau. Kann ich mir vorstellen, dass das, was man vielleicht auch so ein bisschen in dem Heimat- und Sachkundeunterricht gelernt hat. Mathematik hast du jetzt auch gerade nochmal ein Beispiel genannt. Wir hatten ja dann auch noch, Deutsch hatten wir noch im Unterricht und Handwerken und so weiter. Also wie vereinst du das alles dann in dem Klassenzimmer draußen sozusagen?
Mhm. Du kannst ja alles Mögliche draußen auch lernen. Also zum Beispiel jetzt Bewegung, ja, ist ja auch ganz wichtig. Das machst du natürlich dann auch draußen. Du kannst ja aber auch Formenzeichnen oder Schreiben. Also ist es ja im Endeffekt egal, ob du jetzt in einem Raum sitzt oder, wenn das Wetter gut ist, du sitzt draußen in kleinen Gruppen in der Natur, bist an der frischen Luft, kannst dich zwischendrin auch mal bewegen, du darfst aufstehen, du musst nicht die ganze Zeit zwangsmäßig auf einem Stuhl sitzen und kannst dir somit ja auch die Dinge einfach beibringen. Also man kann ja auch seine Hefte oder Mappen, also wir haben auch keine Schulbücher, wir gestalten die mit den Kindern selbst. Also jedes Kind gestaltet sozusagen selbst seine Materialien. Ja, es gibt leere Hefte und dann fangen wir erstmal an mit dieser Schwungschrift, bevor die Kinder dann, bevor dann die Kinder an die, an das richtige Schreiben, an die Buchstaben rangeführt werden. Das kannst du ja im Sommer genauso gut draußen machen. So.
Also ihr habt dann draußen sozusagen Bänke und Tische stehen, auch in Reihe und Glied sozusagen, und da wird dann das Gleiche wie drinnen gemacht, nur eben draußen an der frischen Luft.
Auch, also jetzt keine Tische und Bänke in Reihe und Glied, aber so verschiedene Sitzgruppenmöglichkeiten. Und also es gibt schon natürlich einen Rahmenlehrplan. Ne? Wir müssen ja auch erfüllt haben nach der vierten Klasse. Das Kind muss lesen, schreiben, rechnen können auf dem Stand. Ich sag mal, wie es auf der staatlichen Schule auch ist. Mir geht es auch gar nicht darum, was die Kinder lernen. In der Grundschule ist es noch kein Thema. Das wird dann später Thema, dass viel, ganz, ganz viel Schwachsinn gelehrt wird. Aber in der Grundschule ist ja sowieso erstmal die Basis. Mir geht's in der Grundschule vielmehr darum, wie lernen das die Kinder? Für Kinder ist es wichtig zu lernen, wie sie lernen. Verstehst du? Dieses Lernen, wie man lernt, sich selbst die Dinge über Projekte beizubringen, ist viel wichtiger, dass die Kinder zum Beispiel jetzt ein Thema präsentiert bekommen und sie dann selbst anfangen, an der Lösung zu arbeiten, ohne dass man denen alles fix und fertig präsentiert und ja, schreib jetzt mal von der Tafel ab. So.
Ja. Ja?
Also, dass man einfach viel mehr die Kinder da mit einbindet. Ja. Die Kinder geben auch am Ende des Tages, also es wird auch bei uns nicht so sein, in der ersten Stunde ist Mathe, dann ist Deutsch, dann ist so mit, dann hast du ja wieder den Kampf gegen die Uhrzeit. Sondern wir schauen einfach, was, wir machen das in Epochen. Wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, vier oder sechs Wochen Deutsch-Epoche. Das ist bei Waldorf übrigens auch so. Die lernen auch in Epochen. Und dann schauen wir einfach, dass die Kinder im Flow sind. Und wenn diese Gruppendynamik da ist und die Kinder dann einfach ja miteinander, voneinander, gerade an einem Thema arbeiten, warum soll ich das dann nach 45 Minuten unterbrechen und sagen, so, jetzt stopp. Alles beiseite legen, jetzt machen wir Mathematik, wenn man vorher Deutsch gemacht hat. Ne? Also viel mehr einfach in diesen Flow-Zustand kommen und einfach die Kinder mal machen lassen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel von den Kindern kommt, wenn man sich selbst zurückzieht.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist auch das, was mir, das ist vielleicht jetzt gerade echt praktisch, dass ich dieses Gespräch mit dem Lukas geführt habe. Das ist auch das, was er mir mitgeteilt hat. Also er sagt halt, er hat die Aufgabe bekommen, eine bestimmte Lösung für irgendwas zu finden. Oder es hieß, heute lernst du XY. Und dann ging es darum, sich die Dinge selbst zu erarbeiten. Und was er eben auch gesagt hat, ist, du lernst, das, was du gerade auch gesagt hast, du lernst zu lernen, und zwar richtig. Und das ist ja das, was du in Zukunft auch brauchen wirst, und wirklich im richtigen Leben brauchen wirst, weil die Bildung und das Wissen, das endet ja nicht mit der 13. oder 12. Klasse, je nachdem, welchem Bundesland man ist, sondern das geht ja immer weiter. Und umso wichtiger ist es, wie eigne ich mir bestimmtes Wissen an, wie hinterfrage ich vielleicht auch bereits Gelehrtes nochmal, vielleicht kann ich es ja besser machen, als es mir vielleicht beigebracht worden wäre. Und jeder hat ja einen anderen Zugang irgendwo.
Genau.
Und da macht auch dieser Praxisbezug zu 100% Sinn, weil dann habe ich auch gleichzeitig dieses Warum. Also warum muss ich denn jetzt hier das kleine 1x1 beherrschen? Naja, damit ich dann auch abkassieren kann, wenn vorne das Obst bei euch im Hofladen verkauft wird. Also das macht für mich hochgradig Sinn, dieses Warum zu verstehen.
Ja.
Sorry, dass ich immer wieder Bezug auf den Lukas nehme, aber der sagt zum Beispiel, also der ist Lerncoach, also er hat seine Kids, die er coacht beim Lernen, und dem geht's überhaupt nicht um das Inhaltliche, wenn er Nachhilfe gibt, sondern dem geht's rein, um zu identifizieren, was ist das Warum des Kindes? Also warum könntest du das jetzt lernen wollen? Und wenn du so Projektarbeiten hast, so wie du das erzählst, kann ich mir gut vorstellen, dass sich da jeder irgendwie mit einer eigenen Rolle nochmal identifiziert und das vorwärts treibt.
Ja, Das ist halt auch da total individuell. Ich kann dir jetzt auch kein Konzept nennen, weil ich jetzt noch gar nicht weiß, welche, also die Klasse steht schon, aber ich weiß ja jetzt gar nicht, wie lernt welches Kind. Das ist so individuell. So, Beispiel. Habe ich letztens beobachtet, meine Große, also beide meine Kinder sind ja aktuell noch bei uns hier im Dorf in der Schule, weil sie es irgendwann so wollten, ja, also sie haben mir dann irgendwann signalisiert, sie wollen zur Schule, weil sie das einfach gesehen haben, andere Kinder gehen auch zur Schule und sie wollen das. Und ich habe gesagt, okay, kein Problem, wir testen das, weil es geht ja um die Kinder. So, meine Tochter bekommt eine Mathearbeit zurück und sie hat den Rechenweg anders gemacht als das, was die Lehrerin von ihr erwartet hat. Die Lösung war aber richtig. Weißt du, was passiert ist? Punktabzug. Weil sie mit weniger Rechenschritten, obwohl sie dasselbe Ergebnis am Ende des Tages hatte, hatte sie aber diese Zwischenschritte vergessen aufzuschreiben und hat deswegen einen Punktabzug bekommen. In der freien Marktwirtschaft da draußen, ich bin Unternehmerin, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der mit der Hälfte des Arbeitseinsatzes am Ende des Tages dasselbe Ergebnis rausbekommt, dann ist das für mich ein sehr guter Mitarbeiter, weil er spart mir ja Zeit und Geld am Ende des Tages. Verstehst du? Mhm. Und das sind schon so Dinge, die für mich keinen Sinn machen, weil jedes Kind lernt ja individuell. Am Ende des Tages ist doch das Ergebnis richtig. Wieso muss man jetzt das Kind in Anführungszeichen bestrafen, weil es den Schritt übersprungen hat, nur weil die Lehrerin das so erwartet, weil man das so vorgibt, so gehört's gelernt. Aber das Kind hat's vielleicht ganz anders in seinem Kopf verknüpft. Kommt ja, wenn am Ende das Ergebnis falsch ist, dann ja, da braucht man nicht drüber reden, ja. Aber wenn das Ergebnis doch das Richtige ist und sie hat einfach nur diesen Zwischenschritt anders gemacht oder anders in ihrem Kopf verknüpft, wieso muss man denn dafür dann einen Punktabzug bekommen?
Das ist dieser klassische Rechenweg, auf den es Punkte gibt, ne?
Ja.
Ja. Also man könnte jetzt argumentieren, wenn jemand irgendwann mal Controller oder sowas werden möchte, da ist natürlich wichtig, auf jede einzelne Kleinigkeit und jedes kleinste Detail zu achten. Dem könnte man entgegnen, nicht jeder wird Controller werden.
Ja, und am Ende des Tages zählt doch das Ergebnis.
Mit Sicherheit, ja, da bin ich schon bei dir. Ich kann sowohl dich verstehen, wo du sagst so, Alter, das Ergebnis stimmt doch, was habt ihr denn? Und vor allem, wenn du, ich meine, du bist ja die Mutter, du bist ja viel tiefer im Thema drin, wenn du auch weißt, dass sie den Rechenweg verstanden hat und es einfach noch nicht hingeschrieben hat. Hm. Ja. Da wird es schon kompliziert, ja. Aber ich verstehe es schon. Ja,
das ist nur so ein Beispiel von vielen. Nächstes Beispiel. Meine kleine Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse, kam letztens nach Hause, völlig aufgelöst, Anfang der Woche, weil, das hatte ich noch bei Instagram eine Story gemacht, weil ich das so hirnrissig fand. Sie hat den Füllerführerschein nicht bestanden und war so traurig, weil ihre Freunde haben den Füllerführerschein bestanden, sie nicht und die Jungs auch nicht. So. Und dann habe ich ihr gesagt, zeig mal. Und dann hat sie mir das gezeigt und dann war da so ein Blatt und da waren da so Emojis drauf, so Smileys, ja. Und dann stand da irgendwie sowas sinngemäß mit, du kannst ordentlich in die Zeile schreiben und dann hat dann die Lehrerin halt angekreuzt, so ein lachendes Smiley oder mittel oder traurig. Und die hat die Sachen eben noch nicht erfüllt, so. Und dann stand dann unten, du hast den Füllerführerschein noch nicht bestanden. Wenigstens stand das Wort noch da. Das hat mir gefallen, dass es nicht so ganz endgültig erscheint. Du darfst mit dem Füller noch nicht in deine Hefte schreiben. So, und das Kind war völlig aufgelöst darüber. Und dann denke ich mir auch wieder, das ist pädagogisch meiner Meinung nach nicht wertvoll, dem Kind da schon zu zeigen, so, hey, du bist nicht gut genug. Das ist falsch, so wie du das machst. Ich hätte es anders gemacht. Vor allem macht es gar keinen Sinn, weil wenn das Kind es ja noch nicht, anscheinend noch nicht gelernt hat, so wie die Lehrerin das erwartet, schön zu schreiben, wieso gibt man dem Kind dann denn nicht die Möglichkeit, erst recht in seinem Heft mit dem Füller zu üben, weil es muss ja lernen. Nee, stattdessen wird es gesagt, nee, du darfst mit dem Füller nicht in die Hefte schreiben, weil du kannst es noch nicht. Ja, aber wie soll ich denn lernen? Das macht ja keinen Sinn, ja. Das sind halt so Sachen, die für mich dann einfach so sinnlos erscheinen. Ich hätte es halt anders gemacht. Hätte dann halt einfach gesagt, also ich hätte zum einen schon gar nicht so ein so ein verbildlichtes Bewertungssystem aufgestellt, weil das damit vergleichen sich, das ist ganz klar, dass die Kinder dann anfangen, sich untereinander zu vergleichen und dann dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, damit einfach schon so im Kleinen, im Detail schon implementiert wird, ja. Und das haben wir später als Erwachsene schon zuhauf. Also warum muss man da bei den Kindern schon anfangen? Ich hätte halt einfach als sensibler Lehrer vielleicht einen Blick drauf gehabt und geschaut, okay, bei wem sieht's gut aus? Wer braucht da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung? Und hätte dann halt einfach ist vielleicht gesagt, hey, du, weißt du was, wir haben jetzt, ich hätte es halt irgendwie in eine Geschichte verpackt, wir haben jetzt nächste Woche das und das Projekt und dafür brauchen wir noch eine besondere Geschichte und ich habe hier einen Text und ich würde mir das wünschen, dass du diesen Text für uns einmal abschreibst und niederschreibst, dass wir das dann die nächste Woche mit einbinden können oder präsentieren können oder irgendwie sowas, dass man dem Kind das Gefühl gibt, hey, ich möchte jetzt oder ich wünsche mir, dass du das jetzt machst, weil was passiert damit? Das Kind schreibt ja dann mit dem Füller und lernt es ja dadurch dann auch, aber das Kind hat nicht das Gefühl, oh, ich muss es jetzt machen als Strafe oder ich muss das jetzt machen, weil ich falsch bin oder ich muss das jetzt machen, weil ich so viele Fehler gemacht habe, sondern ich darf das jetzt machen, weil die Lehrerin mich jetzt dafür ausgewählt hat und ich trage jetzt die Verantwortung dafür, für ein Projekt, was wir gemeinsam in der Gruppe dann später vorstellen. Jetzt nur als Beispiel, ne? Es geht mir immer um die Energie dahinter. Es geht mir immer darum, was suggerierst du dem Kind damit, verstehst du?
Ja. Und das Kind gibt sich dann vielleicht auch noch ein paar extra Mühe.
Ja.
Frage an der Stelle noch, Linda. Dem Kind musst du ja aber trotzdem sagen, dass es was, ich sag's jetzt hart, aber dass es was falsch gemacht hat. Also dass es ist ja wichtig, dass du gerade sozusagen in eine Zeile schreibst, damit es dann die anderen auch wieder lesen können, weil es ja auch so ein Kommunikationstool ist, zu schreiben, gerade handschriftlich zu schreiben. Genau, ich bin selber so ein Schmierfink, der hier nur kritzeln kann. Ich hatte auch in Schönschreiben eine absolute Scheißnote, aber du musst ja dem Kind trotzdem vermitteln, dass, wie es jetzt war oder wie es bisher war, war nicht gut genug. Und du würdest dann sagen, bisher war es nicht gut genug, aber genau deshalb kriegst du jetzt nochmal die besondere Aufgabe und übernimmst nochmal gesondert Verantwortung genau aus diesem Grund.
Genau, es kommt ja auch da wieder drauf an, wie kommunizierst du das mit dem Kind, ohne dass es sich dabei schlecht fühlt. Klar, darfst ja lernen, gerade in die Zeilen zu schreiben und dann ist es auch einfach da die Kommunikation, dass man einfach sagt, hey, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Schau mal, wir haben hier 3 Zeilen. Das ist ja meistens dann irgendwie Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss. Wir versuchen jetzt einfach mal nur im Erdgeschoss zu schreiben. Versuch das, wir gucken jetzt mal, dass die Zahlen oder die Buchstaben alle mal in diesem Erdgeschoss bleiben. So.
Ja.
Ja. Also es ist einfach so spielerisch und motivierend, das dem Kind beizubringen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du übertragen auf ganz viele andere Dinge. Und da kommt es aber auch wieder drauf an, was trägt der Lehrer in sich. Das kann ja auch nicht jeder so umsetzen, weil es ist halt schwierig, wenn du als Erwachsener dich selbst noch nicht gemeistert hast, noch selbst deine Emotionen und so noch gar nicht im Griff hast, dann auf ein Kind so einzugehen. Die Kinder spiegeln dir das immer und immer wieder. Du kriegst es immer wieder vorgespiegelt.
Ja, ich wollte nur ganz kurz, weil ich die Hand gehoben habe, Speicher, Erdgeschoss, Keller, das sind diese 3 Zeilen oder diese 3 Bereiche, in denen geschrieben wird. Erdgeschoss ist dieses kleingeschriebene,
genau.
Wenn man das in den Speicher hochschreibt, sind es Großbuchstaben und wenn man in den Keller schreibt, sind so G und F, geht dann über alle 3 Bereiche und so.
Genau. Nur
damit die Zuhörer, bei denen die Grundschule schon etwas her ist, damit die das noch wissen, was wir damit meinen. Okay.
Also das war jetzt von mir nur ein Beispiel, wie man eben, es geht um die Kommunikation. Dieses liebevolle, einem Kind etwas beibringen, ist halt einfach was anderes wie dieses, du kannst es noch nicht und du hast da jetzt einen Fehler gemacht. Und die Frage ist ja immer, wo geht der Fokus und die Aufmerksamkeit hin? Weil im Leben ist es so, da wo du deinen Fokus und da wo du die Aufmerksamkeit hinlenkst, das wächst. Wenn du aber deinen Fokus und die Aufmerksamkeit eher auf das richtest, was das Kind vielleicht schon sehr, sehr gut kann und weniger auf die Fehler, was nicht bedeutet, dass man die Fehler ausblendet, ja, oder das, was, oder die Schwächen, was das Kind hat, dass man das ausblendet, überhaupt nicht. Meiner Meinung nach solltest du die Stärken stärken, damit das Kind überhaupt erstmal in diese in diese Grundenergie, in diese Grundschwingung von, es entwickelt ein Selbstbewusstsein. Es weiß, wenn ich etwas angehe, kann ich es schaffen. Dann hat es schon mal diese Grundeinstellung und kann sich ja dann auch wieder an seine Schwächen dran machen. Ist ja kein Problem. Es darf ja alles mal lernen. Nur wenn ein Kind in dieser Grundannahme ist, oh, ich mache eh nur Fehler, ja, dreimal darfst du raten, wie viel Lust und Motivation es dann hat, auch dann die Dinge anzugehen, die ihm schwieriger von der Hand gehen.
Ja. Also Kritiker würden jetzt sagen, ja, dafür habe ich doch gar keine Zeit. Oder gerade Lehrer, die im staatlichen Schulsystem sind, die sagen, Alter, wenn ich das jedem erklären muss, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wie stellst du sich das denn vor?
Das ist genau das Problem. Zeit. Wer sagt denn, genau, da ist nämlich das Problem. Die Zeit. Der Lehrplan ist so voll. Jetzt kommen richtig in Fahrt.
Sehr gut.
Ja, das ist immer dieser Druck, dieser künstlich erzeugte Druck, der auf den Lehrern lastet, wie wenn wir auf einer Rennstrecke wären. Warum? Wozu denn? Ich gebe auch den Lehrern keine Schuld. Also ich habe jetzt bei Instagram auch ganz viele Lehrer, die mir folgen, und viele fühlen sich dann auch angegriffen und sagen so, ja, hast du selbst mal vor der Klasse gestanden? Ja, habe ich. Ja, wir Lehrer, wir müssen ja uns an den Lehrplan halten. Und ich sage gar nicht, dass das Problem bei den Lehrern liegt. Das Problem liegt in unserem System. Die Lehrer sind ja die ausführende Kraft des Systems. Das ist mir schon alles bewusst. Und es gibt sehr, sehr viele gute Lehrer und sehr viele, die auch sagen, das ist ein Wahnsinn, was die Kinder da ableisten müssen. Das ist ein Wahnsinn, was wir als Lehrer ableisten müssen für das bisschen Gehalt, was wir da verdienen. Das sehe ich auch schon so. Ja, klar ist es dieses Argument, ja, wir haben ja da keine Zeit für. Aber warum hat man keine Zeit? Weil man so vollgestopft ist mit Wissen und Stoff, was irgendwie jetzt vermittelt werden soll, was, und das garantiere ich dir, sowieso dann später vergessen wird, weil immer nur das Kurzzeitgedächtnis vom Kind angesprochen wird. Auswendig lernen, abliefern, Note drauf bekommen und weiter geht's. Nach einem Jahr hat es doch wieder vergessen, was es überhaupt mal gelernt hat.
Ja.
Und das ist ja auch das Problem.
Ja. Und auch da wieder, ne, die Projekte, die ihr dann da habt, also mir wird gerade immer mehr bewusst, wie clever der Ansatz eigentlich ist in diesen Epochen. Also ich höre davon, oder ich habe davon jetzt gerade zum ersten Mal gehört, das in Epochen anzugehen, weil du dann tief in diese Projekte einsteigen kannst und wenn du es am Ende dann vielleicht sogar noch präsentieren musst, also anderen sozusagen erklären musst, was du da eigentlich alles gelernt hast, da bleibt es viel mehr hängen. Also ich weiß es von mir selber, wenn ich zum Beispiel Schulungen halten muss oder mich auf Schulungen vorbereiten muss, die ich dann halte, du steigst einfach nochmal deutlich tiefer in das Thema ein, weil du dich auch auf Fragen vielleicht vorbereitest, die kommen könnten oder weil du halt wissen möchtest, dass deine Mitschüler das auch verstehen und so weiter. Und das finde ich einen cleveren Ansatz, dass dann einfach weniger vielleicht länger hängen bleibt.
Ja, ist so. Setz du dich doch mal hin und versuch mal alle 45 Minuten ein neues Thema dir anzueignen. Mach das mal bitte. Ja, der wirst doch verrückt.
Ja, ist richtig. Also man lernt ja im Arbeitsalltag auch eigentlich das Gegenteil. Mach dir nicht To-Do-Listen, wo du die ganze Zeit irgendwie zwischen den Themen schwenkst, sondern mach dir die To-Do-Listen so, dass du intensiv ein Thema einmal bearbeitest, und zwar so intensiv und so lang wie möglich.
Genau.
Dass es weitestgehend abgeschlossen ist und bleibt dann vielleicht in einem ähnlichen Bereich, damit die gleichen Hirnareale, sag ich mal, angesprochen werden.
Ja. So ist es. Und deswegen beschulen wir ja da auch jahrgangsgemischt. Es gibt keine Klassen bei uns. Das heißt, also jetzt im Schulsystem genannt, von der ersten bis zur vierten, die sind alle zusammen, die Kinder. Weil auch da, ne, wenn sie dann zusammen an Projekten arbeiten, dann können die Großen den Kleinen was präsentieren, die Kleinen können den Großen was präsentieren, die Kleinen lernen von den Großen, das sind Vorbilder, und die Großen lernen Rücksicht zu nehmen auf die Kleinen. Weil diese sozialen Aspekte, diese Menschlichkeit, diese zwischenmenschlichen Aspekte, die gehen völligst verloren im staatlichen Schulsystem. Da gibt es nämlich auch da wieder, auch da kommt immer wieder das Argument, ja, es gibt keine Zeit, damit wir uns drum kümmern. Dafür gibt es ja die Schulsozialarbeiter beim Thema Mobbing. Ja, da geht mir das Messer in der Tasche auf, das sage ich dir ehrlich, wie es ist. Weil das sind doch die Sachen, die doch so wichtig sind, ja? Da wird ein Kind gemobbt oder dem Kind geht's schlecht, aber der Lehrer hat keine Zeit, darauf einzugehen, weil es jetzt mit dem Stoff weiterkommen muss. Also signalisierst du dem Kind, wie du dich fühlst, ist gerade egal, hat keine Priorität. Deine Bedürfnisse bitte einmal hinten anstellen, interessiert gerade gar keinen, du wirst nicht gesehen. Es geht jetzt darum, dir das Wissen jetzt reinzuballern. Das ist jetzt nämlich das, worum es geht. Und guck dir das doch mal an, in welcher Gesellschaft wir gerade leben. Narzissten, Egoisten, wir werden regiert von einem Clownsverein, wo jeder nur noch in dieser Ellenbogengesellschaft nur noch an sich denkt. Das muss doch mal irgendwann aufhören.
Ja, absolut. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Also glaubst du, dass sozusagen, wenn die Älteren und die Jüngeren zusammen sind, dass es dann eher eine Synergieeffekte gibt, als dass sich das vielleicht noch eher aufstaut, also oder auf, wie sagt man, aufschaukelt, dass die Größeren eher auf die Kleineren losgehen. Also so kenne ich aus meiner Grundschulzeit noch so, dass die Größeren waren sozusagen die Chefs und die Kleineren mussten sich da irgendwie fügen. Oder wie ist das in deinem Kopf? Wie stellst du dir das vor, dieses ja. Gemischte?
So Dynamiken wird es bestimmt geben, aber auch da ist ja wieder die Frage, der Erwachsene ist ja da, die Lehrkraft ist ja da. Wann schreitet man ein und wann lässt man die Kinder auch mal, ich sag mal, einen Konflikt untereinander austragen. Ja, ist ja auch wichtig. In der Tierwelt ist es ja auch so, die Kleinen raufen sich ja dann auch auf die Welpen, ja. Und wann schreitet man ein? Also, was ich tatsächlich gesagt habe, wo ich zur Sau werde, das muss ich echt so sagen, ist, wenn es anfängt mit Mobbing, sowas wird es einfach, das kann ich dir sagen, sowas wird es an meiner Schule nicht geben, weil da sofort interveniert wird, derjenige, also es können ja immer zwei dazu, einer, der sich mobben lässt und der andere, der mobbt. Und das hat ja immer einen Hintergrund. Also es hat ja immer eine Ursache, die dahinter liegt. Und die gehört aufgearbeitet. Und da gehört sofort eingeschritten. Und dann gehört es einfach gemeinsam erarbeitet. Dieses Empathie muss man ja auch erstmal lernen.
Ja? Ja, klar.
Deswegen bin ich der Meinung, dass auch da, das kann man lenken, indem man einfach Vorbild ist für die Kleinen. Beziehungsweise als Erwachsene ist man ja Vorbild für die Kinder und die Großen lernen es ja dann auch irgendwann. Ich sag mal, die Viertklässler, wenn die einen Konflikt austragen über Kommunikation, darüber zu reden, wie ich mich jetzt dabei fühle, zu erklären, wie es jetzt dazu kam, Empathievermögen aufzubringen, auch für den anderen, wie er sich jetzt gerade dabei, sich entschuldigen zu können, auf den anderen zugehen zu können. Es ist einfach die Kommunikation. Und wenn diese Energie und diese Dynamik schon da ist, dann wird es auch genauso weiterlaufen. Und dann ist das für die Kinder normal. So. Genauso wie es jetzt in der staatlichen Schule normal ist, dass man sich halt gegenseitig auf die Mütze haut, wenn man etwas bekommt, was man will. Das ist ja auch normal. So, sag ich jetzt mal. Ja. Was ja eigentlich nicht normal ist. Genauso wie das dann bei uns, weil wir das einfach so, diese Atmosphäre wird dann einfach nicht akzeptiert bei uns. Und dann wird dann halt einfach drüber gesprochen. Ja.
Okay. Okay, alles klar, ich verstehe. Das heißt, ihr versucht das dann sozusagen psychologisch einmal sauber aufzuarbeiten. Wie groß sind denn die Klassen, die du planst?
Ja.
Weil wenn du jetzt du sagst, vierte, dritte, zweite, erste Klasse ist alles gemischt und ich stelle mir gerade vor, bei mir in der ersten Klasse waren, glaube ich, 30 Leute oder so oder lass es 20 gewesen sein, reicht ja auch schon. Da hast du hier 4x20, 80 Leute. Die kannst du ja nicht alle in einen Klassenraum stecken.
Nee. Also tatsächlich fangen wir auch erstmal mit einer Klasse an. Maximal 25 Schüler haben bei uns Platz. Wir fangen jetzt zum Sommer an mit, wir haben jetzt für uns gesagt, wir fangen erstmal mit 12 bis 14 an, weil, ist jetzt auch das erste Jahr, Pilotprojekt in Anführungszeichen. Da braucht es ja auch ganz viel Vertrauen von den Eltern, dass wir das auch so schaffen und umsetzen. Genau, wir fangen erstmal klein an und dann können wir auch jedes Jahr wieder neue Schüler dazu mit aufnehmen. Ja? Weil wenn ich jetzt die Klasse vollstopfen würde mit 25, dann hätte ich ja die nächsten Jahre keinen Nachgang mehr. Außer wenn jetzt mal einer, also es gibt ja auch, ich sag mal, Quereinsteiger, die jetzt eigentlich in der dritten wären, meine eigene Tochter ja dann auch, die geht ja dann irgendwann auf die weiterführende Schule und dann gibt es dann wieder einen Platz für einen, der nachrücken kann. Aber wir haben gesagt, wir fangen jetzt erstmal bewusst kleiner an und gucken, dass wir wirklich individuell sehr gut auf die Kinder eingehen und dann darf das Ganze auch wachsen.
Okay. Und vom Personal her, wie viele Leute hast du dann da?
Ich habe einen Vollzeitlehrer angestellt und noch Honorarkräfte, verschiedene Honorarkräfte, Vertretungskräfte, Fachlehrer für Kunst, Handarbeit, Musik, Sport. Genau, und morgens dann noch die pädagogische Fachkraft, die von 8 bis 9 dann dieses offene Ankommen macht, wo man auch mal Angebote machen kann. Ich stelle mir zum Beispiel vor, was ich gut und wertvoll finde, ist zum Beispiel Meditation, Yoga, das den Kindern auch, da die Kinder auch mal ranzuführen an dieses, also Meditation ist unheimlich wichtig, einfach, dass die Kinder diesen Zugang zu sich selbst, dass das Kind zu seiner Innenwelt einfach diesen Zugang bekommt.
Meinst du, dass die Kinder dafür schon Verständnis haben? Also ich stelle mir gerade vor, so ein 5- bis 6-Jähriger, wenn du dann in der ersten Klasse bist, der ist doch voll auf Rambazamba.
Ja, darf er ja auch sein. Nee, die werden es letztendlich jetzt nicht so verstehen, wie wir das als Erwachsene verstehen. Aber du kannst da ja schon anfangen, einen Samen sozusagen zu setzen und einen Zugang den Kindern dazu zu legen, dass sie dann später einen einfacheren Weg haben, den Weg zu sich selbst dann auch zu finden. Weil schau mal, ich kann dir nur eins sagen. Ich meine, mein Aufwachprozess war vor, ist gar nicht so lange her, ich sag mal vor 5, 6 Jahren. Weißt du, was für mich ein Gamechanger war? Dass ich verstanden habe, dass ich nicht meine Gedanken und auch nicht meine Emotionen bin. Das hat für mich ganz, ganz viel ausgemacht. Mhm. Wenn wir das den Kindern von Anfang an schon mitgeben, so dass, wie wir funktionieren, wie die Psyche funktioniert, was sind meine Emotionen, was sind meine Gedanken, wie funktioniert der Mensch überhaupt? Für alles da draußen gibt es eine Bedienungsanleitung. Aber für den Menschen an sich, wie wir funktionieren, das weiß eigentlich so keiner, wenn du dich nicht selbst irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Psychologie auseinandersetzt. Und da kann man ja auch kindgerecht den Kindern sagen, so, hey, wenn du jetzt gerade wütend bist, also um diesen Abstand, das mache ich zum Beispiel mit meinen Kindern, um einen Abstand zu diesen Emotionen zu bekommen, damit sie selbst sich nicht mit ihrer Emotion verwechseln. Wenn sie zum Beispiel gerade wütend sind, dann kann man das spielerisch bildlich darstellen, du hast gerade einen Wutzwerg in deinem Bauch, zum Beispiel so, ne, damit sie einfach diesen Abstand zu ihren Emotionen bekommen und in diese Beobachterrolle reinschlüpfen können, um zu erkennen, hey, Moment, die Wut ist da, das ist eine Emotion, die ist in meinem Körper, aber das bin ja gar nicht ich.
Ja, aber es ist okay, dass sie da ist.
Es ist absolut okay, dass sie da ist. Sie darf ja da sein und der kriegt jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit, dieser Zwerg, und dann darf er auch wieder gehen.
Ja, okay. Jetzt, ich glaube, du musst mir jetzt an der Stelle nochmal genau erklären, weil ich für dich ist das, glaube ich, alles selbstverständlich, für mich nur überhaupt nicht, weil ich da nicht tief genug im Thema drin bin. Hm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so eine Mischung aus Waldorf, Montessori, Naturpädagogik, was ihr versucht umzusetzen. Was ist das alles? Also was ist bezeichnend für Waldorf, was ist bezeichnend für Montessori und was genau macht die Naturpädagogik aus? Naturpädagogik kann ich am meisten anfangen.
Ja, also auch da kann ich das schwer, ich tue mich da immer schwer, etwas in die Schublade zu stecken, weil für mich ist die Pädagogik absolut am Kind gerichtet. Ja, ob du dem jetzt einen Namen gibst wie Waldorf oder einen Namen wie Montessori, das ist mir am Ende des Tages eigentlich völlig egal, weil es geht ums Kind.
Aha.
So, was Montessori typisch ist, sage ich mal, ist auch dieses Jahrgangsgemischte. Das ist bei Montessori auch, ja. Maria Montessoris pädagogischer Leitfaden war ja, hilf mir, es selbst zu tun. Ist ja auch richtig, also den Kindern einfach Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Waldorf ist ja von Rudolf Steiner gegründet worden. Meiner Meinung nach gibt es wenige Waldorfschulen, die das doch so praktizieren, was Steiner damals tatsächlich auch so niedergeschrieben hat. Sehr komplex, also das versteht auch nicht jeder. Bei Waldorf ist ja eben auch dieses in Epochen lernen. Das, was alle sagen, die tanzen ihren Namen, diese Körperbewegung, Eurythmie. Also es gibt so einige Elemente, die ich gut finde, die wir bei uns eben auch mit übernehmen. Aber auch da will ich nicht sagen, wir sind jetzt eine Waldorfschule, wir sind jetzt eine Montessori-Schule, wir sind eine Naturschule. Nein, wir sind die Freie Hof Naturschule und das Kind steht im Mittelpunkt und das Kind gibt an, was es lernen möchte, oder die Gruppe, die Klasse, die Kinder geben Signal und wir bieten den Rahmen, wir bieten die Möglichkeiten und wir fördern das, was die Kinder uns signalisieren, was sie lernen möchten. So, das steht im Vordergrund.
Top.
Weil sonst, also, wenn ich dir jetzt sagen würde, wir machen das so wie bei Waldorf und wir machen das so wie bei Montessori, dann habe ich dir wieder ein Konzept mit an die Hand gegeben. Aber A, kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, ob das dann genauso umgesetzt wird, weil die Schule startet erst jetzt im Sommer. Und B, ist das auch wieder so individuell, weil jedes Kind individuell ist.
Ja, ich glaube, da sind wir gerade in den letzten Jahren sehr darauf getrimmt geworden, dass alles irgendwie einheitlich, quadratisch, praktisch gut sein muss. Und wir sind weggegangen von, ich vertraue darauf, dass der Lehrer eine gewisse Kompetenz hat. Ich vertraue darauf, dass mein Kind eine gewisse Kompetenz mitbringt und ein gewisses Kompetenzvermögen mitbringt. Und dass das dann in welcher Weise auch immer jeden Tag individuell zusammenkommt oder zusammenkommen kann. Was glaube ich, und da erwische ich mich selber auch ab und zu dabei, obwohl ich versuche, davon wirklich Abstand zu nehmen, aber ich erwische mich selber ab und zu dabei, dass ich ganz genau über jede einzelne Kleinigkeit Bescheid wissen muss und versuche, in mir selber eigentlich wieder so ein bisschen zu implementieren. Und da habe ich so einen Spruch erfunden, so dieses Bring Back Bauchgefühl, mich darauf einfach so ein Stück weit zu verlassen. Weißt du, ich meine, wenn mein Bauchgefühl sagt, das passt, das harmoniert auch und ich habe Vertrauen in die Kompetenz des Lehrers und in das, was du mir jetzt zum Beispiel gerade erzählst. Ich meine, die Eltern werden ja auch nicht sagen, ich schicke mein Kind jetzt auf die Schule, weil ich die Linda so toll finde, sondern die haben sich das natürlich auch ganz genau angeguckt und du hast ihnen das bestimmt auch ganz genau erklärt, was du da vorhast. Mut zur Lücke letzten Endes bei den Eltern und nicht dieses quadratisch praktisch gut und ich weiß ganz genau, was, wann, wo, wie und so weiter und so fort passiert. Darauf muss man sich, denke ich, einlassen können. Du hast ja auch gesagt, ihr wollt die Eltern da so ein bisschen mit einbeziehen. Wie beugt ihr, weil das ist ja ein riesengroßes Thema auch bei der Lehrerschaft und ich kriege es bei den Lehrern, die ich kenne, kriege ich mit, dass die Lehrer manchmal echt, dass die Eltern manchmal echt Horror sind. Wie beugt ihr da Konflikte vor, vielleicht auch unter den Eltern, wenn ihr sagt, bezieht Eltern mit ein und manche Eltern können vielleicht nicht miteinander, wie beugt ihr da Konflikten vor?
Ja, also auch bei den Eltern ist es so eine Sache, ich gehe positiv davon aus, dass jedes Elternteil erstmal das Beste für sein Kind will. Und dass viele Dinge, die passieren, zu Hause, im Umgang mit Kind, in der Kommunikation, in der Handlung mit dem Kind, erstmal unbewusst passieren, aus Mustern, aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, wie auch immer. Da wird erstmal wenig reflektiert und wenig hinterfragt bei sich selbst als Erwachsener. So. Also nehme ich erstmal an, die Eltern wissen es nicht besser und deswegen machen sie das eben so. Sie tun es mit bestem Wissen und Gewissen. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe hier an der Schule ist es einfach, dann den Eltern eine andere Perspektive nochmal mitzugeben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn die Eltern dann in dieser Atmosphäre von Akzeptanz, Liebe, gegenseitigem Respekt, Vertrauen bei uns sich angenommen fühlen, dass das einfach ganz viele Blockaden auch lösen wird, weil sie sich einfach da darauf verlassen können, ich muss jetzt hier nicht irgendeine Rolle spielen, um den Lehrern irgendwie was vorzumachen, was für tolle Eltern wir sind, sondern ich darf mir auch mal eingestehen, dass das und das jetzt zu Hause oder mit dem Kind eben nicht so funktioniert, aber da kann man ja dran arbeiten, weil jeder will ja das Beste für sein Kind. So. Ja. Und in der Gruppe, in der Gemeinschaft klappt es einfach. Es funktioniert. Also ich habe bis jetzt noch nie irgendwas Nachteiliges gesehen, wenn die Atmosphäre dafür da ist, diese Akzeptanz und Vertrauen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe das immer wieder schon immer so gehabt, dass die Menschen bei mir immer das Gefühl haben, sie dürfen mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. So, die öffnen sich bei mir immer. Warum? Weil ich einem Mensch so gegenübertrete, dass ich eine Atmosphäre um mich herum baue, der Akzeptanz und Toleranz. Dass sie auch das Gefühl haben, sie können mir vertrauen, mir ihre Lebensgeschichte erzählen, zum Beispiel. Ja? Okay. Es ist ja einfach ganz viel Energie und Gefühl. So, wenn wir jetzt natürlich dann Eltern haben, die komplett, ich sag mal, in Anführungszeichen, querschießen, alles madig reden und ach, alles ist so doof. Aber die finden auch den Weg gar nicht zu uns. Auch da bin ich im Vertrauen, dass die Eltern, die mit ihren Kindern den Weg zu uns finden sollen, die werden den Weg auch finden und das werden wir dann auch alle gemeinsam mittragen. Und mein Gott, ja, wenn es dann halt mal so ist, dass es dann einfach nicht passt, dann kann man ja auch einfach sagen, es passt dann einfach nicht.
Ja, ja. Stimmt, da seid ihr natürlich jetzt gerade in der komfortablen Situation, dass es ja keine staatliche Einrichtung ist, die dann, da gibt es dann vielleicht nur diesen einen Standort im Dorf, sondern es ist ja eigentlich ein zusätzliches Angebot, das ihr ermöglicht.
Genau.
Okay. Jetzt, du, Du hast ja jetzt erstmal, also ich weiß, du hast jetzt erstmal diesen einen Standort geplant und auch da musstest du erstmal erste bis vierte Klasse aufbauen. Aber hast du schon so eine langfristige Vision dafür im Kopf? Weil das klingt schon alles sehr durchdacht, was du da gerade von dir gibst.
Ja, ist es tatsächlich auch, weil es auch jahrelange Arbeit. Habe ja nicht von heute auf morgen das jetzt auf die Beine gestellt. Ein paar
Ja.
Jahre hat es jetzt gedauert. Meine Vision ist es, dass
Wow.
es irgendwann, ja, deutschlandweit einfach sich ein Beispiel daran genommen wird, wie wir einfach Kinder beschulen oder lehren, ihnen ein Vorbild sind, sie durchs Leben begleiten. Ich habe auch ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Erziehung, ich sage immer Begleitung. Und dass einfach ganz, ganz viele Eltern auch den Mut fassen und sagen, ich gehe auch den Weg, ich kann auch eine Schule gründen. Ja, steht in unserem Grundgesetz, Artikel 7 Absatz 4, das wissen die wenigsten. Jeder deutsche Bürger hat das Recht darauf, eine Schule zu gründen. Dass der Weg
Echt?
dahin, ja, kannst mal gucken, Grundgesetz,
Warte,
Artikel 7 Absatz 4.
ich suche dir mal kurz raus, dann lesen wir den ganz kurz vor, weil das interessiert mich. Also Grundgesetz, Artikel 7, Absatz 4. GG 7, Absatz 4. Moment. Bear with me. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach Besitzerverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Okay. Also das heißt, wenn ich mich darum kümmere, dass ich vernünftige Lehrkräfte an die Schule bekomme, dass ich sozusagen nachweisen kann, dass entsprechend Wissen vermittelt wird etc., dann steht dem nichts im Weg, dass ich meine eigene Schule gründe.
Genau.
Crazy. Das ist ja interessant. Wie lange hast du gebraucht, um das rauszufinden?
Ja, du, also ich glaube, also ne, ich habe ja auch einen Bildungsträger, was ja auch ein bisschen, ich sag mal, gerade bei so ganzen behördlichen, staatlichen Sachen, da bin ich ziemlich fit, weil mir macht es Spaß, Dinge, die sehr knifflig sind, zu lösen. Ich weiß nicht warum, aber mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich sitze dann da Tage und Nächte lang über Gesetzen und guck und finde dann irgendwie zwischen den Zeilen dann doch nochmal Möglichkeiten. Ich weiß, kann es dir gar nicht sagen. Mir macht das einfach sehr viel Spaß. Ja, und so.
Cool.
Ja, gut. Das bei der Schule ist ja ganz klar, ne? Also ich saß dann irgendwann da und habe gedacht, ja Moment, also in Deutschland gibt es ja Schulen in privater Trägerschaft oder freier Trägerschaft. Andere haben es auch schon gemacht. Also ist es schon mal grundsätzlich Menschen möglich. Ich bin ein Mensch, also ist es mir auch möglich. Dann let's go, ja.
Geil. Okay, aber du, also das heißt aber, du planst jetzt nicht irgendwie sowas Franchise-mäßiges, dass du sagst, hier ist das Hermann-Konzept und das kannst du dann einmal übernehmen.
Kann man theoretisch, könnte man das schon machen. Ist ja bei Waldorf nicht anders, ne? Die haben ja auch einen Dachverband
Genau.
und dann sprießen die ja dann auch wie die Pilze aus dem Boden irgendwann. Könnte man machen, ja. Die Herausforderung, die ich dabei jetzt sehe, ist, ja, ich hatte ja auch bei Instagram mal so einen Aufruf, also nicht einen Aufruf, ich hatte ein Reel gemacht, wo ich gesagt habe, ich würde super gerne noch weitere Schulen errichten und ich sehe mich da auch irgendwann in der Position, wenn ich dann irgendwann, weiß ich nicht, Pound 40 bin und dann meine Kinder schon älter sind und das hier alles dann läuft mit der Schule, dass ich dann quer durch Deutschland reise und den anderen einfach helfe, auch Schulen zu gründen im Prozess und mit dem ganzen Anmeldegedöns und die behördlichen Angelegenheiten. Es scheitert ganz oft einfach am Verständnis, dass es halt auch Geld kostet und kein Geld bringt. Ja, also es haben ja ganz viele dann geschrieben, hey, du hast gesagt, du bist bereit, bitte komm nach Hamburg und dann können wir hier eine Schule öffnen. Okay, cool. Habt ihr euch über die Finanzierung Gedanken gemacht? Ja, nö. Wir haben also so auf die Art, ja, die Hermann hat ja 100 Millionen beiseite, die baut jetzt für uns jetzt hier eine Schule. Ja, das ist eben nicht der Fall. Ne? Also es muss ja jeder auch da wieder in die Eigenverantwortung gehen, ne? Zu sagen, wir möchten diesen Weg gehen, wir tragen die Verantwortung und gucken, dass wir das eben auch finanziell gestemmt bekommen. Das ist nichts, womit man Geld verdient, es kostet erstmal Geld.
Ja. Gibt es da staatliche Förderungen? Also wirst du staatlich gefördert mit der Schule?
Nein, erst ab dem 4. Jahr in Rheinland-Pfalz. In NRW ist es, glaube ich, das einzige Bundesland, wo du direkt ab dem 1. Jahr schon gefördert wirst. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, ich meine, es ist so. Ich habe mich jetzt aber eben nur mit Rheinland-Pfalz auseinandergesetzt, weil ich eben hier in Rheinland-Pfalz bin. Wenn wir uns 3 Jahre sozusagen über Wasser gehalten haben und bewiesen haben, dass wir gute Arbeit machen und auch gut wirtschaften können, dürften wir ab dem 4. Jahr Förderungen beantragen, wenn man das denn will. Weiß ich schon nicht, ob ich das will, weil sehe ich ja auch wieder bei Waldorf und das ist eben eine Sache, wo ich dann sage, ja, hat für mich dann wenig noch mit Waldorf zu tun.
Du meinst, weil die Förderungen an gewisse Bedingungen geknüpft sind dann?
Immer, der Geldgeber gibt am Ende des Tages den Ton an und das hat dann für mich wieder nichts mit Freiheit zu tun.
Das kann ich komplett verstehen. Ja. Wie finanziert ihr euch dann jetzt gerade? Also was ist da? Also bezahlen die Eltern einfach aus eigener Tasche sozusagen und damit wird das Ganze finanziert. Bist du da in Vorleistung? Gut, du bist offensichtlich in Vorleistung gegangen, du hast dir den Hof gekauft. Also
Ja.
logisch. Aber das heißt, die Eltern bezahlen da privat gerade Summe X und damit wird das Ganze jetzt aktuell finanziert.
nicht ganz. Also die Eltern zahlen den Elternbeitrag, ja, aber steht ja auch im Gesetz, man darf ja auch niemanden aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse oder Einkommensverhältnisse irgendwie, ich sag mal, ja, diskriminieren oder eben hinten anstellen. Ist auch gar nicht meine Philosophie zu sagen, das Kind wird jetzt nicht angenommen, weil die Eltern können sich das nicht leisten. Abgesehen davon, dass das Geld, was Eltern heutzutage zu dieser Zeit in Deutschland überhaupt noch übrig haben, nachdem sie ihre Energiekostenrechnungen und sonst irgendwie was bezahlt haben, ist sowieso sehr gering. Klar, die Eltern zahlen Beiträge, aber das deckt sich ja alles nicht, ne? Also es müssen ja die Lehrer allein, was die Lehrerkosten und Material und so weiter und so fort. Also tatsächlich ist das Ganze jetzt noch abhängig von mir. Ich finanziere das gerade alles selbst. Bin jetzt halt, ich sag mal, in der glücklichen Lage, dass ich das jetzt kann. Aber mir ist auch bewusst, dass es langfristig so nicht laufen darf, weil das zu unsicher ist. Geht ja ganz klar. Wenn mir heute was passiert, Gott bewahre, das Ding muss ja ohne mich laufen. Es muss unabhängig von mir sein. Also, worin ich auch ganz gut bin, glaube ich, das habe ich jetzt an meinen, ja, in meinem Unternehmen oder in den vorherigen Unternehmen auch so gemacht. Ich kann Systeme ganz gut bauen. Ich habe mir das jetzt so aufgebaut, dass hier auf dem Hof das ist so ein Komplex aus Wohnen, Arbeiten, Schule und Gastro. Also, es gibt hier Ferienwohnungen, die dann über verschiedene, was weiß ich, Airbnb oder so vermietet werden können, Mieteinnahmen, die ja dann passiv einfach reinkommen. Die Wohnungen sind ja da. Das fließt in die Schule. Dann haben wir da auch das Eltern-Kind-Café, Café Bullerbü. Da habe ich jetzt auch schon alles für eingerichtet. Küche ist da. Genehmigungen sind auch da. Gewerbe ist angemeldet. Da fehlt mir nur das Personal. Aber durch dieses Café kommen auch nochmal Einnahmen. Das fließt in die Schule.
Da habe ich vorhin übrigens die Webseite angeschaut. Das sieht ja mega, mega gemütlich aus.
Ja, ist
Also
richtig
da kann
schön.
man auch einfach so mal vorbeikommen, oder?
Ja, klar, das ist ja ein offenes Café, ja, wo man dann einfach
Okay.
zusammen frühstücken kann, mit der Familie Zeit verbringen kann, die Kinder können dann rumrennen im Garten. So, genau. Also meine Aufgabe als Geschäftsführung ist es zu gucken, dass wir ganz viele Einkommensströme oder dass ich ganz viele Einkommensströme einfach aufbaue, wo Geld reinkommt. Und das ist eben A, passiv durch Mieteinnahmen, dann eben durch dieses Café. Und ja,
Hofladen.
mit Hofladen, ja gut, das wird wahrscheinlich dann so eine, das wird da bis jetzt nicht wirklich viel Geld verdienen, aber ja, ich habe da noch ein paar andere Sachen vor. Ich baue jetzt gerade noch so ein, ist jetzt noch gar nicht offiziell, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich baue jetzt gerade noch ein Online-Produkt auf, was dann später für Eltern sehr, sehr gut sein, also sehr hilfreich sein wird. Und diese Einnahmen werden auch zu 100% dann an die Schule gespendet. Und ja, ebenso über Crowdfunding würde ich das Ganze auch noch mit aufbauen. Über Patenschaften. Zum Beispiel gibt es ja viele Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe 30 oder 40 Euro im Monat übrig und kann Kind XY damit den Schulplatz finanzieren. Zum Beispiel, ja, so eine Patenschaft einfach.
Cool.
Und also ich bin der Meinung, es gibt genug Geld da draußen. Wir leben in der Fülle, nur das Geld ist falsch verteilt. Meine Aufgabe ist es jetzt, das Geld zu uns zu holen.
Ja, das ist eine gute Sichtweise auf die Dinge. Okay. Ja. Aber gut, du, also man merkt schon, du hast da echt viel, viel Hirnschmalz reingesteckt in den letzten 3 Jahren, damit das Ganze eine runde Kiste wird und auch das Potenzial hat, ein Selbstläufer zu werden. Weil, ich meine, die einfachste Möglichkeit ist natürlich zu sagen, hier gibt es einen Batzen Geld und jetzt machen wir einfach mal und dann.
Ja, klar. Nur da ist halt immer die Gefahr, weißt du, wenn du einfach so ein Batzen Geld geschenkt bekommst, ohne dass eine
Das meine ich
Substanz
ja.
dahinter ist, das geht nicht lang gut, weil genauso schnell ist das Geld wieder weg. Du musst die Fähigkeit dir aneignen, damit auch wirtschaften zu können und aus dem, was du hast, noch mehr, noch und nöcher mehr Geld zu machen.
Ja, das sehe ich genauso, das muss funktionieren. Das ist ja das Gleiche mit den Subventionen für die E-Autos gerade. Also
ja.
Ja, eigentlich, ich wollte gerade sagen, ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht nicht ganz so weit hergeholt. Also bei den E-Autos war es ja auch so, jetzt hat es ewig viele Subventionen gegeben, jetzt wurden E-Autos gekauft, jetzt laufen die Subventionen aus und alle wundern sich, warum keiner mehr E-Autos kauft. Naja, weil sich das einfach gerade nicht rechnet, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und
ja.
Diese E-Auto-Thematik ist zumindest Stand jetzt noch nur aufgebaut auf den Subventionen, aber nichts Nachhaltiges, also nichts, was wirklich Business gebracht hat.
Ja, genau. Ja. Also auch da, du kannst im Endeffekt alles über Systeme dir einfach so aufbauen, dass es einfach läuft und funktioniert, ja.
Ja, ja. Cool, mega. Ich glaube, ich habe dich alles gefragt, was ich wissen will. Ich finde es
cool.
Ich finde es mega, ja. Wie ist denn so die erste Resonanz, die du bekommst, Linda? Also ich habe es gesehen, du hast schon Zeitungsartikel veröffentlichen dürfen, aber wie ist denn so insgesamt die Resonanz, die du auf Social Media bekommst, die du aus deinem privaten Umfeld bekommst, etc.? Was kriegst du da an Feedback?
Ja, das ist tatsächlich, da werde ich auch echt emotional bei dem Thema, weil ich es nie erwartet hätte, dass das so einschlägt wie eine Bombe oder dass ich so viel positive Resonanz bekomme, weil ich eben am Anfang ganz viel Gegenwind bekommen habe. Also abgesehen davon, dass mir von den Behörden so viel Steine in den Weg gelegt wurden, habe ich es ja auch von meiner, keine Ahnung, ob es jetzt meine Eltern waren, die gesagt haben, schick die Kinder in die Schule, ja, oder aus meinem Umfeld, du bist doch verrückt, mach deine Arbeit und leb doch mit deinen Kindern dein Leben, hör doch auf, wozu, der ganze Stress und es wird doch eh nichts und es klappt doch eh nicht und ich bin trotzdem meinen Weg immer gegangen, alleine, also ich habe es tatsächlich auch alleine gemacht, hat keinen, der mit mir den Weg gegangen ist. Am Anfang so viel Gegenwind gehabt und ich bin ja jetzt erst, ich sag mal, weiß ich nicht, jetzt seit maximal nicht mal ein Jahr wirklich aktiv auf Social Media, auf Instagram mit dem Thema. Weil die Jungs, die bei mir das Marketing machen, die gesagt haben, ey, das ist so genial, du musst damit raus. Und ich in meiner Welt habe immer gedacht, das ist doch gar nichts Besonderes. Also wenn du mich jetzt fragst, für mich ist das immer noch nichts Besonderes. Ne? Es sind ganz viele, die mir schreiben, du bist eine Inspiration, du motivierst mich. Danke, dass du den Weg gehst, du hast so viel Mut. Und ich finde es schön, so eine Anerkennung zu bekommen und das wertschätze ich auch. Aber wenn du mich fragst, für mich ist das ja normal. Ja, also ich mache da jetzt nicht irgendwie wirklich was Besonderes aus meiner Sicht. Aber es ist trotzdem sehr, also was mich emotional stimmt, ist einfach diese Dankbarkeit zu fühlen, auch dieses Vertrauen, was ich bekomme von den Eltern und ich bin in einer absoluten Demut, dass ich das ausführen darf, weil das wirklich mich zu meiner Lebensaufgabe geführt hat. Also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich dir jetzt auch nicht geglaubt, dass ich mal in dieser Position bin, diesen Weg auch gehen zu dürfen. Dafür bin ich so unheimlich dankbar und auch demütig. Ja, wenn ich da die Eltern in den Elterngesprächen habe, die einfach so dankbar sind und ja, mir einfach auch dieses Vertrauen schenken. Ich meine, sie geben mir ihre Kinder, ja?
Ja.
Und sagen, ich vertraue dir, du weißt schon, was du tust. Ich meine, ich habe es ja in meinen eigenen Kindern getestet, das funktioniert. Aber es ist schon keine Selbstverständlichkeit und das weiß ich so mega zu schätzen und das ehrt mich sehr. Ja, das stimmt mich immer wieder emotional, muss ich schon sagen. Ja,
das
es ist ein unheimliches Gefühl.
Aber das kann ich auch verstehen. Also das ist auch das, was ich immer wieder sage, so die Kids sind ja das Wertvollste, was wir haben. Also jeder für sich selber, seine eigenen Kids sind für einen selber das Allerwertvollste. Und für die Gesamtgesellschaft gesehen, die nachkommende Generation ist ja auch super wertvoll.
Ja.
Und inzwischen ist es ja Gott sei Dank so, dass Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, beziehungsweise man nennt sie ja Erzieher, was ich auch verrückt finde, aber da sage ich gleich was dazu, dass Erzieherinnen und Erzieher inzwischen deutlich besser verdienen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Und ich muss auch sagen, irgendwo zu Recht, weil du gibst deine Kids ja in den Kinderhort, in den Kindergarten, in die Kita oder wie auch immer. Und du willst doch da die kompetentesten und bestausgebildetsten und psychisch stabilsten und kommunikativ versiertesten Leute sitzen haben, damit aus der nachfolgenden Generation wirklich das Beste rauskommt. Also da muss ja eigentlich die Creme de la Creme in den Erziehungsbereichen sitzen.
Absolut. Und
deshalb finde ich es da auch, deshalb finde ich es da auch angebracht, entsprechend dann letzten Endes auch zu vergüten.
Absolut. Ich zahle meine Mitarbeiter auch überdurchschnittlich, ja. Also, weil ich einfach ganz klar sage, ich möchte einen Lehrer da sitzen haben, der frei ist und nicht, während er im Unterricht sitzt bei den Kindern, eigentlich darüber nachdenkt, wie zahle ich meine nächste Rechnung, weil ich eigentlich gerade weil das Geld einfach nicht langt, ja. Deswegen zahle ich überdurchschnittlich, ja. Also für den gutes Geld bei mir. Es soll aber auch so sein. Die sollen einfach frei sein. Für den Überlebensprozess soll gesorgt sein, dass diese Person sich zu 100% mit ihrem ganzen Sein einfach auf die Kinder konzentrieren kann.
Ja. Ja, und es gibt dir wahrscheinlich auch die Sicherheit, dass du, also wir leben ja im Zeitalter des Fachkräftemangels und ich bin ja selber im Recruiting unterwegs. Das gibt dir als Arbeitgeberin dann auch die Sicherheit, dass die Person dann da bleibt.
Ja, auch. Wobei auch für viele ja dann einfach, also ich will ja aber auch die Leute nicht nur da halten wegen dem Geld, sondern.
Stimmt, ja, okay.
Weil wenn die jetzt nur wegen dem Geld da sind, dann brauchen die erst gar nicht kommen. So, das ist, weil, ne, ich spüre das aber auch ganz, ganz schnell. Wer ist da wegen dem Geld und wer ist da, weil das einfach aus Leidenschaft und Berufung macht? Du kannst so einen Job nicht machen, das Geld deswegen, das funktioniert nicht. Und das spüre ich sofort. Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Ich bin da sehr sensibel für und weiß da genau, wen ich da auf welche Position setzen kann und wohin eben nicht. Ja.
Top. Sehr cool. Alles klar. Was ich gerade nur zur Erziehung oder Erzieher, Erzieherin, Erziehungsberechtigter sagen wollte, ich finde es total crazy und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letztens gelesen habe oder gehört habe. Aber ich finde es, ich sage es jetzt einfach, ich finde es total crazy, dass wir die Personen in den Kindergärten, die unsere Kids den ganzen Tag dann sozusagen irgendwann mal haben, die nennen wir Erzieher und Erzieherin und wir als Eltern sind erziehungsberechtigt. Eigentlich sind ja wir die Erzieher und Erzieherinnen und die in den Kinderhorten sind ja eigentlich die Erziehungsberechtigten. Also eigentlich voll verdreht, wenn man sich das mal überlegt.
Ja, das ist die, die Weisheit der Definition, sage ich immer. Aber auch da, mich stört der Begriff Erziehung eigentlich, weil da steckt ja das Wort ziehen drin, ja. Ich sag immer, das hört sich für mich schöner an, begleiten. Wir begleiten unsere Kinder. Weißt du, ich sehe es auch nicht so, dass die Kinder, dass meine Kinder mein Eigentum und mein Besitz sind. Durch diesen Begriff mein macht man oft einen Besitz aus Dingen, ob es jetzt irgendwie mein Auto, meine Kinder, mein Haus, ja, dann nehme ich da etwas in Besitz. Meine Kinder sind, ich sag mal, die sind durch mich entstanden, aber es ist nicht mein Besitz.
Klar.
Ja.
Die sind ja auch nicht schuldig.
Genau. Ja. Sie sind nicht da, um meine Erwartungen zu erfüllen. Sie sind mir gar nicht schuldig. Ja, wie du sagst, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich diese Kinder eben in ihrem Leben begleiten darf. Aber es ist nicht selbstverständlich, ja.
Sehr schön. Linda, ich finde es mega, was du machst. Ich bin echt gespannt, was du berichten wirst, wenn du so den ersten Jahrgang mal durch hast und dann die zweiten, dritten und wenn es dann wirklich mal so komplett durchmischt ist und du erste, zweite, dritte, vierte Klasse einmal durchmischt hast. Für mich klingt das alles nach einer runden Sache, gerade auch wenn man sich vielleicht nochmal in Erinnerung ruft. Auch Jungs lernen zum Beispiel super gerne einfach eher motorisch und sind auch in der Lage oder brauchen auch diese Bewegung und Grobmotorik und so weiter vielleicht eher als zum Beispiel Mädels tun, die dann vielleicht etwas filigraner unterwegs sind, auch mit dem Stift etwas filigraner vielleicht umgehen können als Jungs. Sehr pauschal gesagt, also gibt es natürlich in beide Richtungen Experten, die es besser oder weniger gut können, wie auch immer. Aber ich finde es geil, dass da einfach alles möglich ist in dem Konzept, das du hast und dass es auf jeden irgendwie, dass du auch mit berücksichtigt hast, dass Zeit da ist, dass Verständnis da ist, dass Kommunikationsfähigkeit vorhanden ist. Also ich finde, du hast ganz, ganz viele Aspekte irgendwo berücksichtigt, die das Ganze zu einer runden Sache machen. Und da, wie gesagt, ich bin echt gespannt und würde mich echt gerne nochmal mit dir unterhalten, wenn du in 4 Jahren nochmal so ein Resümee ziehst, wie das dann letzten Endes gelungen ist.
Das können wir gerne machen. Das können wir sogar vor den 4 Jahren machen, weil wir fangen ja jetzt auch schon jahrgangsgemischt an. Also wir fangen ja jetzt gar nicht mit einer ersten an, sondern wir haben jetzt auch schon, ich sag mal, Quereinsteiger. Meine eigene Tochter ist ja dann auch mit dabei, die ja eigentlich dann in der dritten wäre. Also wir haben schon ein paar Flüchtlinge aus der, also Schulflüchtlinge, die aus dem Staatssystem ja. flüchten und jetzt dann zu uns kommen. Aber ganz, ganz, ganz tolle Kinder und Eltern. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, ja.
Super, mega. Linda, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem System, mit der Schule und bin gespannt, wie gesagt, was du dann in unserer nächsten Folge erzählen wirst darüber. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Danke, dass ich heute dabei sein durfte. Danke.
Sehr gerne. Ich danke dir, Linda.